Tribune Cluster.
Ancora Calafiori, allarga verso Zaccagni! Zaccagni! È un gol fantastico che arriva quando non ci credevamo più nemmeno noi, e invece Zaccagni l'ha messa dentro e può regalare così la qualificazione agli azzurri.
E che gol, Alberto! Ma Calafiori cosa ha fatto? Ci penso io a giocare la palla, perché io sono bravo con i piedi, e ha fatto una discesa incredibile.
So, also schreit der italienische Kommentator von Rai ins Mikrofon beim 1:1 von Italien in der 98. Spielminute gegen Kroatien. Der Mattia Zaccagni schießt also noch das Ausgleichsgoal und damit ist Italien Gruppe 2. Trifft im Achtelfinale auf die Schweiz und Kroatien ist als Gruppe 3. Mit nur 2 Punkten schon fast ausgeschieden. Wir fragen uns jetzt, ist das eigentlich der richtige Sieger? Ist das der Abgang von Luka Modric als Nationalspieler? Und vor allem, wie schwierig ist eigentlich Italien zu besiegen für die Schweizer Nationalmannschaft? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster, im Spezial. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, im Spezial von CH Media. Mein Name ist wieder Raphael Gutzwieder und ich freue mich sehr, dass ich jetzt zurück bin aus Deutschland, um die Runde hier moderieren zu können. Diesmal habe ich wieder grossartige Verstärker dabei. Und zwar sind das bekannte Stimmen aus diesem Podcast inzwischen. Der Sportredakteur Stefan Weiss und Tagesleiterin Alexandra Pavlovic. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Ja, man muss natürlich transparent sagen, Alexandra, du bist Kroatin. Ich glaube, du hast da schon ein bisschen mitgelitten. Wie geht es dir jetzt?
Ich habe mich jetzt erst einmal eine halbe Stunde erholen von dem Schock. Ist einmal vom Himmel in die Hölle. Ja, Fußball, da ist Fußball. Er kann so schön sein und er kann leider auch so wehtun. Es geht mir jetzt wieder besser, sagen wir es so.
Ja, in der Einleitung haben wir schon die Freude gehört von dieser Seite, nämlich von den Italienern. Die italienische Kommentatorin, die Freude rausschreibt bei diesem Goal in der 98. Minute. Stefan, du bist ein bekennender Fan vom italienischen Fußball. Hast du auch so geschrauen?
Nein, ich habe überhaupt nicht geschrauen. Ich bin im ersten Moment wie schockiert im Stuhl oder im Sofa gesessen, weil ich habe mir wirklich überlegt, ich habe jetzt, glaube ich, mehr Mitleid mit den Kroaten und vor allem mit dem Luka Modric, als dass ich mich für die Italiener gefreut habe, weil ich habe mich eigentlich einen Abend lang mehr eher ein bisschen aufgeregt über die Italiener, weil sie erneut ziemlich schlecht gespielt haben. Und ja, ich kann jetzt irgendwie nicht sagen, dass sie die Qualifikation für das Achtelfinal wahnsinnig verdient hätten. Und darum, meine Freude ist, haltet sich in ziemlich engen Grenzen im Moment.
Ja, für uns ist natürlich jetzt spannend, dann gibt es das Duell zwischen Schweiz und Italien. Aber bevor wir jetzt dann über das reden, möchte ich schon noch mal auf das Spiel ein bisschen eingehen. Es war ja unglaublich gewesen, eben auch gerade die Geschichte mit dem Luka Modric. Zuerst verschießt er den Penalty oder scheitert am Donnarumma. Dann macht er aber eine Minute später das Goal. Doch noch. Und nachher in den 98. Minuten der Luka Modric schon lange draußen am Mitleiden. Eigentlich in CR7-Manier vom EM-Final 2016, habe ich fast das Gefühl. Ist am Mitleiden und dann fällt das Goal doch noch. Wie hast du das Spiel erlebt, Lexi?
Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass ich ein bisschen verhalten in das Spiel, weil ich bin sehr gespannt war, was uns da erwartet. Und ich war zuerst ein bisschen eher auf der Seite der Italiener, weil ich das Gefühl hatte, ja, Kroaten haben mich einfach noch nicht überzeugt. Und ich habe das Gefühl, es ist einfach schwierig, um jetzt da noch das Spiel gegen die Italiener zu gewinnen, weil sie einfach ein bisschen bessere Karten haben. Und nach der ersten Hälfte bin ich doch zuversichtlicher gewesen, weil ich sehe, die Presse ist eigentlich gut. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe und ich hätte mir gewünscht, dass Kroaten bei den ersten zwei Spielen schon so parat sind. Also ich habe sie wirklich nicht parat erlebt nachher, wo dann der Penalty gekommen ist, habe ich das Gefühl gehabt, okay, ich glaube, jetzt könnten wir es schaffen. Und dann verschießt er den Penalty und ich bin zuerst einmal im Boden hinein versunken und habe nicht recht gewusst, ich so, was ist jetzt? Oh mein Gott, jetzt hat er verschossen, der Luka Modric, es hätte sein Abend können werden. Und dann kippt das Spiel wieder und er macht sie dann doch. Es ist so ein bisschen, ich kann es gar nicht beschreiben, es ist ein Auf und ein Ab auf einer Achterbahn. Nachher habe ich gehofft, dass wir das Spiel noch können ja, in die Schlussminute und über die lange Nachspielzeit noch bringen. Es hat dann leider doch nicht gelangt.
Ja, und jetzt ist eben die Situation so, also Kroatien hat 2 Punkte. Tendenziell wird das nicht länger als Gruppendritte noch weiterzukommen. Ist das ein bisschen das Ende von der goldenen Generation von der Kroaten und auch vom Luka Modric im Nationalteam?
Ja, das ist noch eine interessante Frage. Ich habe schon ein bisschen die kroatischen Blätter und Medien konsultiert und mal angeschaut, was die so schreiben, und habe auch ein Interview schon von ihm gelesen, wo man ihm die Frage gestellt hat, und er ist dort in Tränen aufgelöst gewesen. Also man hat ihm angesehen, dass ihm das Spiel sichtlich schwer gefallen ist, respektive halt auch das Unentschieden. Und dann hat ein Reporter ihm die Frage gestellt und er hat gesagt, das ist jetzt nicht Platz für das. Und ich glaube aber schon, dass das schon ein bisschen so die letzte Bühne war von ihm. Also ich glaube nicht mehr, dass er da noch gross wird weiterspielen. Aber wer weiß, vielleicht überrascht er uns ja noch, so wie er es heute in der 55. Minute gemacht hat. Er hat gezeigt, dass er willensstark ist und so ein bisschen Kämpferherz hat. Und ja. Aber ich glaube, es geht schon langsam zu Ende. Also man merkt auch, oder wie du gesagt hast, die goldene Zeit von dieser Generation neigt sich langsam dem Ende. Es braucht vielleicht einfach einen Wechsel, dass jetzt halt die Jüngeren ran müssen. Und ja, jetzt muss sich das Team wieder von mir an. Und vielleicht sind wir dann wieder in ein paar Jahren, gibt es wieder eine goldene Generation.
Ich meine, der Erfolg, den Kroatien hatte in den letzten Jahren, ist ja unglaublich. WM-Finalist, WM-Dritte. Und jetzt aber irgendwie, eben, Stefan, du hast ja gesagt, du hast jetzt irgendwie ein bisschen Mitleid fast mit dieser goldenen Generation oder sicher mit dem Luka Modric, das Gesicht davon, wo jetzt da auf dramatische Art und Weise die 98. Minute im letzten Gruppenspiel quasi ausscheidet.
Ja, eben, es ist so, man sagt, jede Ära geht irgendwann mal zu Ende. Und jetzt ist es irgendwie auf ganz dramatische Art und Weise zu Ende gegangen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie für den Luka Modric und diverse andere, wo in dem Team, wo weit über 30 sind, jetzt irgendwie kann weitergehen. Also es wäre auch im Sinn von der kroatischen Mannschaft, wenn man jetzt würde irgendwie versuchen, ja, ein neues Team aufzubauen. Ich habe jetzt auch das Gefühl, also ich habe natürlich, die Lexi weiß das sicher besser, sie verfolgt auch die Medien in Kroatien, aber ich habe jetzt auch das Gefühl, dass wahrscheinlich der Trainer jetzt nicht mehr wird können oder nicht mehr wird wollen weitermachen. Und das ist ja auch so ein bisschen eine enge Verbindung zwischen dem Trainer und vielen von diesen Führungsspielern um den Luka Modric herum. Und wahrscheinlich wird es einfach so sein, dass ein neuer Trainer kommt und der dann irgendwie eine neue Generation aufbaut. Und man hat irgendwie auch gesehen, sie sind einfach nicht mehr ganz auf dem Top-Niveau wie vor 6 Jahren der WM in Russland oder auch vor 2 Jahren der WM in Katar. Es war zwar ein besseres Spiel gewesen, als die ersten zwei von Seiten von Kroatien, aber so ganz, so richtig, richtig gut. Ja, verdient Sieger wären sie auch nicht gewesen, in meinen Augen. Man hat ja schon gesehen, dass die Mannschaft irgendwie nachgelassen hat.
Ich sehe es genau wie der Stefan. Ich glaube auch, dass jetzt die Diskussion eben einerseits auch mit dem Trainer wird kommen. Ich meine, wie man das Staff auch sieht, sind ja viele von der goldenen Generation jetzt auch im Trainerstaff. Gianluca, Mandzukic, Ivica Olic. Ja, ich glaube, der Wechsel braucht es. Und ich glaube, das tut der Mannschaft auch gut. Und so ein bisschen, man kann jetzt einfach wieder vielleicht auch frisch starten, neu starten, alles auf Anfang. Und positiv stimmt mir aber auch so die Jungen, die so ein bisschen nachkommen, oder? Ich meine, der Luka Modric mit seinen 38 Jahren, was der jetzt wieder geboten hat, ist natürlich phänomenal. Wie man aber sieht, dass noch ein Lovro Majo kommt, wo dann da so ein bisschen ihm seine Fußstapfen treten könnte, ja, glaube ich, dass da wieder gute Spieler mit super Qualitäten da sind. Und ich bin gespannt, wie so ein bisschen die Reise jetzt nachher angeht mit dem Team.
Ja, und damit verabschieden wir wahrscheinlich Kroatien aus dem Turnier. Ich wollte den Blick ein bisschen mehr auf Italien jetzt lenken. Am Samstag, um 6 Uhr, in Berlin steigt also das Spiel zwischen Schweiz und Italien. Stefan, wenn man jetzt die Italiener angeschaut hat in dieser Gruppenphase, muss man sagen, Angst muss die Schweizer Nazi definitiv nicht haben von diesem Gegner.
Nein, absolut nicht. Also die Schweizer Mannschaft muss in der jetzigen Verfassung wahrscheinlich so von niemandem Angst haben. Also soll jetzt auch nicht, das ist klar. Und man muss fast versucht zu sagen, wenn man wenn die Schweiz oder Italien in einem K.O.-Spiel an einem Turnier mal schlagen, dann müsste es eigentlich jetzt das mal sein. Weil wahrscheinlich so die Differenz noch nie so klein gewesen, wenn überhaupt eine vorhanden ist, wie jetzt in der jetzigen. Sagen wir einfach in der jetzigen Verfassung der beiden Teams. Also die Schweiz geht in meinen Augen da absolut nicht als Außenseiter ins Spiel.
Der François hat in der letzten Folge vom Tribünengeflüster gesagt, dass die Schweiz grundsätzlich immer ein bisschen Aussenseiter ist, wenn man gegen Deutschland spielt, einfach weil das Land viel grösser ist, ein grosses Fußballland ist, wo ganz, ganz viele grosse Spieler jeweils rausbringt. Bei Italien müsste ja die Aussage eigentlich auch stimmen, aber wenn ich das Team anschaue, habe ich das Gefühl irgendwie nicht. Geht es dir auch ein bisschen so, Stefan?
Ja, also das habe ich schon gesagt beim letzten Podcast nach dem Spiel gegen Spanien. Es ist wirklich bedenklich, was das Nationalteam im Moment für ein Niveau aufweist. Du sagst, es ist also nicht nur im Vergleich zu der Schweiz, müsste sie ja viel besser sein. Italien hat 60 Millionen Einwohner und noch ein paar Millionen sonst über den Globus verteilt. Es hat über 3 Millionen lizenzierte Fußballer. Also man fragt sich dann schon, wo das Problem ist, dass da nicht 11 bessere zusammenkommen als das, was jetzt im Moment zur Verfügung steht.
Was zeichnet das Team denn aus? Kannst du uns das Team mal ein bisschen näher bringen?
Also auszeichnen im positiven Sinn tut sie wahrscheinlich einfach der Fakt, dass es trotz allem 11 Spieler sind, wo hauptsächlich bei italienischen Grossclubs unter Vertrag stehen. Das heisst, sie sind sich gewöhnt, in der Champions League zu spielen, sie sind sich gewöhnt, in einer der besten Ligen Woche für Woche Leistung zu bringen. Sie stehen in Italien in unglaublich, unglaublich fest im Fokus auch von der Öffentlichkeit. Die Medien sind gnadenlos und das Woche für Woche, wenn einer bei Inter oder bei Juve oder bei Roma spielt. Und das gibt dann schon so ein bisschen, ich sage es mal, eine Resilienz, wo sie natürlich schon bei allen Defiziten, die sie im Moment haben, einfach es schwer macht, sie zu schlagen. Das gilt dann nicht nur für die Schweiz, das gilt für ganz viele andere Teams auch. Also, das ist so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen die Erfahrung aus dem Alltag im Clubfußball, was es mitbringt. Das ist vielleicht die grösste Stärke, die sie haben. Und sie sind immer noch einigermaßen gut, ich sage es mal so, im Verteidigen. Also die italienische Fußball bringt jetzt nicht wahnsinnig viel gute Talente aus in den letzten paar Jahren, aber die paar wenigen, die überdurchschnittlich sind, auch im internationalen Vergleich, das sind Verteidiger und natürlich der Goalie. Und das ist vielleicht die Hauptstärke, die noch dazu kommt.
Lexi, du hast in diesem Spiel auch gerade so ein bisschen aus Gegnersicht drauf geschaut, in dieser Gruppenphase. Was hast du für ein Gefühl, wenn du jetzt so ein bisschen an das Duell zwischen der Schweiz und Italien denkst? Kann die Schweiz das Team besiegen? Sollte es sogar einfach klar der Anspruch sein, nach dem, was wir bis jetzt gesehen in diesem Turnier?
Ja, also ich glaube, wenn die Schweizer so wie gegen die Deutschen auftreten, dann sehe ich da durchaus eine sehr realistische Chance, dass die Schweiz die Italiener schlägt. Spannend wird sein, wie der Goalie drauf sein wird. Donnarumma, das ist natürlich, hat man auch heute wieder gesehen im Spiel gegen Kroatien, was der gehalten hat. Das ist unglaublich, oder? Wenn man so jemanden hinten im Goal hat und das einfach alles zumacht, dann wird es natürlich auch für jede andere Mannschaft schwer. Ein bisschen positiv stimmt mir, dass der Calafiori jetzt gesperrt ist. Man hat gesehen, der hat ja heute natürlich der unglaubliche Pass gespielt, wo der Kroate den Stich ins Herz versetzt hat. Der fällt schon mal weg. Das heisst, wie schon mal so ein bisschen eine Gefahr weniger. Ja, ich glaube, dass die Schweiz Italiener schlagen wird. Ob es jetzt mit 1-0 ist oder 2-0, kann ich jetzt so genau noch nicht prognostizieren, aber ich glaube, die Schweizer schaffen das.
Der Calafiori, auf den wollte ich auch noch kurz eingehen, natürlich. Stefan, der hat beim FC Basel gespielt. Jetzt ist er in der italienischen Nationalmannschaft und man muss sagen, wenn man jetzt in der Gruppenphase anschaut, wahrscheinlich sogar der Beste in dem ganzen Team gewesen. Wie siehst du seine Entwicklung?
Er hat eigentlich eine sensationelle Entwicklung gemacht, weil ja, er ist, bevor er zu Basel kam, ist in Italien nie richtig, er ist natürlich auch noch jung, aber er ist nie richtig zum Zug gekommen, ist ja bei Roma gewesen, hat es irgendwie nie so richtig geschafft. Das ist ja der Grund, warum er ihn überhaupt in die Schweiz geschickt hat. Und ja, dann ist er zu Bologna gekommen und hat irgendwie im Sog von der überraschenden Saison, die Bologna gemacht hat, ja, hat er sich extrem entwickelt mit einem sehr guten Trainer, den sie dort haben. Er hat ja dort auch mit 3 Schweizer Nationalspielern in der gleichen Mannschaft gespielt. Also seine Entwicklung ist sehr gut. Was noch spannend wird sein, ist zu sehen, ob er in Bologna bleibt oder muss bleiben oder ob ein grosser Club in Italien ihn da aus dem Vertrag rauskauft. Aber da ist so ein bisschen, da spielt der FC Basel auch noch eine Rolle mit. Der FC Basel hat sehr gut verhandelt in dem Verkauf oder in dem Abgang im letzten Sommer. Was Bologna an Transfereinnahmen überkommt für den Calafiori, geht zu zwischen 40 und 50% nach Basel. Und das bedeutet, dass natürlich Bologna auf einen extrem hohen Preis wird drängen, beziehungsweise nur zu einem sehr hohen Preis, wo wahrscheinlich jenseits von 60 Millionen wird verkaufen. Und ob das dann ein Grossclub in Italien bereit ist, ist schwierig zu sagen. Also, wenn man kann sein, dass er nochmal in Bologna wird müssen bleiben.
Ich glaube, wir können ja zufrieden sein, dass er gespielt ist gegen die Schweiz, oder? Dass wir den Calafiori nicht gegen uns haben, quasi. Für ihn wäre es sicher ein sehr spezielles Spiel gewesen, aber das wird es auch für unsere Bologna-Schweizer sein und für den Jan Sommer zum Beispiel auch, wo die Italien spielt. Ich noch zum Abschluss, Stefan, was hast du für ein Gefühl, auch rein emotional? Ich meine, Schweiz-Italien, das sind, glaube ich, für dich so ein bisschen die beiden Fußballnationen in deinem Herz auch. Ja, wie schaust du dem Spiel entgegen?
Wie schaue ich dem Spiel entgegen? Ich muss mir es noch überlegen, die nächsten 3, 4 Tage. Nein, ich kann jetzt einfach sagen, ich kann nichts zu verlieren. Mindestens eine von diesen Mannschaften, die ich immer unterstütze, wird sich im Viertelfinal spielen. Und du wirst mich vielleicht fragen, wen ich meine, das gönnt. Ich glaube, schlussendlich wird Italien gewinnen. Weil ich das Gefühl habe, sie werden die Schweizer nicht unterschätzen und sie werden genau wissen, wo sie den Schweizer wehtun können, wie sie müssen gegen die Schweizer spielen. Stichwort Manndeckung spielen im Mittelfeld gegen den Xhaka. Solche Sachen habe ich das Gefühl, es wird ein knappes Spiel, selbst sowieso, wo dann irgendwie am Schluss wird Italien einen Sieg anwürgen.
Ja, für die Schweiz gibt es auf jeden Fall wieder ein grosses Spiel, nachdem man jetzt Deutschland fast besiegt hat. Hoffe ich jetzt persönlich darauf, dass es gegen Italien klappt. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für die Diskussion, Lexi und Stefan.
Dankeschön.
Danke auch.
Vielen Dank auch allen, die hier zugelassen haben. Vielen Dank fürs Einschalten bei dieser EM-Spezialfolge. Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, dann freuen wir uns über gute Bewertungen. Und ihr könnt übrigens auch das Glöckchen aktivieren und den Podcast abonnieren. Das würde uns zum einen helfen. Und zum anderen würde es euch immer eine Benachrichtigung geben, wenn wieder eine neue Folge draussen ist. Und das ist ja schon bald wieder der Fall. Die nächste Folge kommt nämlich morgen schon wieder. Bis dahin gibt es weitere Podcasts von CH Media auf chmedia.ch/podcasts. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster.